und herzlich willkommen zur Folge Nummer 230 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André, ich bin heute hier, um die deutschen Meisterschaften der vergangenen Woche zu analysieren und hatte im Vorgespräch mit der guten Merle mal den Claim gemacht, dass es wohl die schnellste Meisterschaft aller Zeiten werden wird. Das konnte man guten Gewissens behaupten und wir werden uns in dieser Folge, in dieser Woche mit der Beantwortung dieser Frage auseinandersetzen, ob das denn wirklich so gewesen ist. Und das werde ich nicht alleine machen, sondern ich habe mir ausgewählte Wettkämpfe rausgesucht, zusammen mit meinem Podcast-Partner des heutigen Tages. Und das ist der Joshua Neulo und damit sage ich Hallo Joshua.
Servus, hallo, grüßt euch. Schön, dass ich dabei bin.
Ja, ich freue mich auch, dass du dich bereit erklärt hast, hier deine Stimme zu leihen in diesem kleinen, aber feinen Hörspiel. Wo hast du denn die letzten Wettkämpfe verfolgt?
Der letzte Wettkampf war tatsächlich jetzt die deutsche Meisterschaft am Wochenende. Darum soll es ja heute gehen. Ich kann auch sagen, die Messer sind gewetzt. Nicht in dem Sinne, dass wir, glaube ich, hier über die Stränge schlagen werden, sondern vielmehr erwarte ich von uns beiden messerscharfe Analysen. Bin mal komplett dort eingestiegen. Ich war nicht selber vor Ort in Berlin, habe es mir aber natürlich im ZDF-Livestream angeschaut und natürlich mit dem einen oder anderen Schwimmerin vor Ort in Kontakt gewesen, um mal so einen O-Ton zu bekommen.
Ja, da bin ich gespannt, was du uns mitgebracht hast. Aber dem einen oder anderen mag dein Name vielleicht gar nicht so viel sagen, was ich ziemlich tragisch und traurig finde. Du hast unter anderem bei der A-Lizenz jetzt referiert, bei der aktuellen Ausbildungslizenz. Woher kennt man dich denn sonst noch? Was ist deine Verbindung zum Schwimmsport? Gib uns mal einen kurzen Einblick in dich und dein schwimmerisches Leben.
Ja. Ich bezeichne mich gerne als einer der größten Fans des deutschen Schwimmsports. Bin hier tatsächlich auch die letzten Jahre übers DVG-Team mit Marco Koch und dem Paul Biedermann an der Spitze und dem Junior-Team darunter sehr aktiv gewesen. Jetzt mehr im Extremfreiwassersport unterwegs mit der Nathalie Pohl. Und wo komme ich eigentlich her? Ich habe klassische Trainerlaufbahn sehr, sehr früh eingeschlagen. Bin damit gestartet, kleinen Kindern Schwimmen beizubringen. Und man konnte damals eine gute Mark dazu verdienen, hat aber auch wahnsinnig Spaß gemacht. Und da der Mensch so gebaut ist, immer auch weiter zu schauen, was da kommen kann, habe ich Sportwissenschaft studiert, habe einen Master in Management noch drangehängt und bin dann relativ schnell, aber auch ins Ausland, nach England, zur Nationalmannschaft in Loughborough, mit Hinblick natürlich auf die Olympischen Spiele 2012, war dort Trainer, insgesamt den kompletten Olympiazyklus sehr erfolgreich unterwegs, so dass ich natürlich auch in der Lage bin, immer diese internationale Brille aufzuhaben. Und auch an der einen oder anderen Stelle sicherlich, wenn wir heute über die deutschen Meisterschaften sprechen, mal den Finger in die Wunde zu legen, ja, wenn ich gerade diese Brille aufhabe.
Ja, dann lass uns loslegen. Der Plan ist folgender. Wir werden ein wenig, also wir haben uns beide Rennen ausgesucht, die uns begeistert haben, über die wir gerne sprechen möchten. Also ich habe welche rausgenommen, die mich begeistert haben. Man hätte sicherlich auch das ein oder andere wählen können, das hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Manchmal war es auch ein Zwiespalt, so habe ich das zumindest empfunden. Ich habe mich entschieden für die, und da mache ich schon gleich die erste schmerzhafte Wunde bei mir persönlich auf, ich habe mich entschieden für die 100 und 200 Freistil der Frauen, die ich mir rausgepickt habe, wo ja meine Bold Prediction der Vorwoche krachend gescheitert ist, als ich behauptete, keine der beiden Freistil-Staffeln qualifiziert sich für Paris. Vielen Dank, Ladies. Ich habe mir schon Strecken ausgesucht, wo ich das nächste Mal sagen werde, das schafft garantiert keiner. Das waren begeisternde Rennen. Dazu kommen dann noch die 100 und 200 Meter Brust der Männer, wo ich einen tieferen Blick reingeworfen habe. Dann bietet sich eigentlich noch das ein oder andere mit an, aber das sollen die vier sein, die mich hier durch die Folge bringen. Joshua, wie sieht's bei dir aus?
Ich habe tatsächlich ein Rennen weniger. Ich möchte da doch deutlich tiefer nochmal einsteigen, wenn es die Zeit hergibt. Chronologisch würde ich mit den 100 Schmetterlingen der Männer starten. Ein sehr interessantes Rennen, direkt gefolgt mit dem Klassiker im Schwimmen. 100 Meter Freistil der Männer mit unserem Topstar Joscha Salcho, unserem Olympia-Finalist aus Paris, und das glaube ich seit sehr, sehr lange Zeit über diese Strecke, und dann abschließend mit, glaube ich, dem ganz großen Kracher, wo wir dann vielleicht auch mal einen Ausblick international wagen dürfen oder vielleicht sogar sollten, wenn man sich da die ersten Plätze auf den besten Listen anschaut, sind dann natürlich die 800 Freistil der Männer.
Ja, da fällt auf, dass du ausschließlich dir die Männer ausgeguckt hast und sagtest so schön, die Frauen haben dich nicht unbedingt überzeugt. Führ das mal aus, weil ich habe durchaus zwei Frauenrennen dabei, die ich ziemlich überzeugend fand. Aber warum hast du da so ein Fragezeichen oder empfindest das nicht so?
Ja, man muss jetzt natürlich vorsichtig sein. Es gibt natürlich, wir haben wahnsinnig coole Schwimmerinnen, mal Namen zu nennen, Anne Elend, Isabel Gose und so weiter, wirklich auch internationale Topstar, die sich da auch vergleichen lassen können. Aber wenn man dann doch mal in die breite Masse schaut, also wirklich Durchschnittsgeschwindigkeiten von Finalläufen jetzt bei den deutschen Meisterschaften am Wochenende, sieht man doch schon, dass das international nicht der Anschluss da ist wie bei den Männern, glaube ich, ne? Also und grundsätzlich, wenn man auch nochmal die Zeiten von diesem Jahr aus 2026 mit der DM aus 2025 vergleicht, auch unsere Top-Mädels, da gibt's ein paar, die schneller waren, aber auch jede Menge, die nochmal langsamer waren, gerade im Finale jetzt als 2025 im Vergleich.
Ja, das ist richtig. Und trotzdem, also ich hatte nur deine Aussage vorher und habe überlegt, warum ich das nicht so hart empfinde wie du, und kam so ein bisschen auf den Punkt, dass die Männer tatsächlich aktuell meiner Meinung nach am Höhepunkt sind. Ich muss durchaus sagen, die Männer waren deutlich leistungsstärker, auch in der Breite unterwegs, deutlich dichter. Da gibt es viele Finals, die davon zeugen. Bei den Langstrecken wissen wir es, aber auch die 100 Meter Brust, die 100 Meter Schmetterling. Aber mir fehlt da vielleicht so ein bisschen die Perspektive in die Zukunft, wohingegen ich bei den Frauen finde, dort sind viele Potenziale und Entwicklungsmöglichkeiten aufgetreten, die jetzt noch nicht da sind, aber für die Zukunft Hoffnung wecken. Gerade was dann vielleicht so nach LA 28 irgendwo kommt. Und deswegen glaube ich, liegt das so ein bisschen auseinander an der Stelle. Vielleicht auch, du hast gesagt, die Frauen haben nicht ganz so überzeugt in diesem Jahr, wie sie, oder waren nicht so schnell, wie sie es letztes Jahr waren. Das war tatsächlich auch mein Eindruck.
Ich möchte da gar nicht so ein großes Fass jetzt aufmachen, aber ich habe einfach dieses Bild vor Augen, will da, glaube ich, auch gar keinem zu nahe treten. Es passt aber auch zu dem, was du sagst, dass du perspektivisch die Damen einfach siehst, dass da nach 2028 was passiert. Ich habe dieses Bild vor Augen, wie die beim 100-Rückenfinale oder 200-Rückenfinale auf die Startbrücke laufen und hab so im Kopf, Mädels, ihr müsst ein bisschen mehr was im Kraftraum machen. Ja, der Schwimmsport hat sich weiterentwickelt. Entweder habe ich nicht genau auf die Jahrgänge geachtet und die waren halt wahnsinnig jung. Ich bildlich einfach hat mir das nicht viel gegeben, dass die jetzt in der Lage sind, international oder selbst auf europäischer Bühne einfach vorzudringen. Ich glaube, wenn du da tiefer drin steckst und sagst, da ist einfach das Potenzial da, dann glaube ich das. Das war jetzt erstmal so mein Eindruck in Bezug auf diese EM in Paris, die dieses Jahr kommt, oder vielleicht dann auch 2028 Olympische Spiele.
Dass du dir auch, glaube ich, genau die beiden Strecken oder die Lage rausgepickt, wo die Deutschen sowohl im Männer- als auch im Frauenbereich erheblichen Nachholbedarf haben. Also irgendwas klickt da beim Rückenschwimmen gerade gar nicht so richtig. Ohne Cornelius Jahn sähe das noch ein wenig düsterer sicherlich aus. Ohne jetzt dem Vincent dort zu nahe treten zu wollen, und den deutschen Rekord von Lukas Mertens habe ich durchaus auch im Kopf. Ich möchte vielleicht, weil wir gerade über Rücken sprechen, bei den Männern noch einen kleinen Funfact unterbringen, auf den mich Cedric Büssing aufmerksam gemacht hat, der unter das Siegerehrungsfoto oder unter die Grafik mit den drei Siegern schrieb, ein längst überfälliges Jahrgangsfinale, weil nämlich sowohl Gold, Silber und Bronze an Cedric, an Timo, an Corny gingen, die alle dem 2003er Jahrgang angehören. Das habe ich sehr geschmunzelt, da habe ich mich sehr gefreut und gelacht. Da ist durchaus ein bisschen was da bei den Männern, aber ja, bei den Frauen ist da die Lücke noch viel größer. Ich gucke aber in andere Lagen rein und sehe das Lagenschwimmen, ich sehe das Freistilschwimmen, wo die Dichte groß ist, wo die Entwicklung über die letzten Jahre stetig voranschreitet mit den gleichen Sportlerinnen, wo die mit, eine Noelle ist 19, eine Linda Roth ist 18, eine Laura Kohlmann ist 17, Lise Seidel über die Rückenstrecken ist erst 20. Also da ist noch viel Potenzial, da ist noch viel Zeit, auch viel Trainingszeit, um in das Top-Leistungsalter zu kommen. Bei den Freistilstrecken gestaltet sich das ähnlich mit einer Bokschka, mit einer Jazzi, mit einer Holt. Die sind alle, haben die noch Jahre bis eigentlich zu ihrem physiologischen Trainingshöhepunkt. Bei Delphine können wir streiten sicherlich, dass eine Yara Ferriefstahl, die jetzt richtig überzeugt hat über die 100 Meter Schmetterling, richtig losgelöst schwamm, aber über die 200 und die 50 und selbst über die 100 Meter sieht es hinter Angelina Köhler und Yara nicht ganz so goldig aus, gleiche über die Rückenstrecken. Ja, und dann auch entsprechend.
Muss man, glaube ich, im Detail jetzt einsteigen, was wir, glaube ich, dann mit deinen Rennen machen, weil du ja drei Damenrennen dabei hast. Da einfach mal zu schauen, wie sieht's eigentlich hinter Platz 1 und Platz 2 aus? Liegt da dieses Potenzial, von dem du sprichst, was dann über 2028 hinausgeht? Weil was wir, glaube ich, in den Worten von Angelina Köhler sagen können, Berlin, sagte sie, glaube ich, wörtlich, ist das schnellste Schwimmbecken der Welt. Da werden sicherlich nicht alle d'accord gehen. Schnell ist es. Das steht außer Frage. Was mir aufgefallen ist noch, die Startblöcke haben gewackelt. War ich der Einzige? Ich glaube, da müsste mal der Hausmeister mit dem Schraubenschlüssel kommen und auf der beweglichen Startbrücke einmal nochmal die Startblöcke nachziehen.
Ich glaube, das sieht man bei internationalen Wettkämpfen auch öfter, dass da eine ordentliche Kraft wirkt. Die Sportler mal fragen, ob das irgendwie störend ist. Kann ich nicht so viel dazu sagen, weil hinter den Kulissen war das nicht so deutlich zu sehen. Bevor wir in die Rennen einsteigen, möchte ich eigentlich noch gerne über eine Sache sprechen, was hinter den Kulissen aufgefallen war, am Beckenrand und in der Berichterstattung gar nicht so eine große Rolle gespielt hat. Aber unglaublich viele, fand ich, haben dieses Jahr nicht über Krankheiten gesprochen, dass sie Schnupfen hatten, die Nase zu oder sonstiges, sondern wirklich über Verletzungen, über langwierige, teilweise schwerwiegende Verletzungen. Das waren die Abmeldungen von Maya zum Beispiel, die mit der Bandscheibe Probleme hatte, sich den Rücken vertan hat beim Sprinten, beim Training. Das ist eine Alina Bajewitsch, die nun schon länger mit Rücken und Schulter rumlaboriert. Das ist eine Lise Seidel, die mit Rücken laboriert hat. Eine Isabel Gose hatte mit Schulterproblemen zu kämpfen. Und das waren wirklich viele, die dort, ich habe jetzt zufälligerweise bloß Frauen aufgezählt, soll nicht repräsentativ sein, die darüber geklagt haben. Und ich habe lange überlegt, warum ist das wohl so? Und Sven Schwarz hat mal am Anfang der Saison gesagt, Bundeswehrlehrgang, wenn nicht jetzt, wann dann? EM-Saison nicht ganz so wichtig. Und ich habe dieses Jahr jetzt mal so ein bisschen als Arbeitsjahr/Konsolidierungsjahr beschrieben. weil ich auch ferner den Eindruck hatte, in der Mixed Zone, die ganz großen Emotionen waren nicht da. Weder bei den Jüngeren, die sich erstmalig qualifiziert haben, noch bei den Älteren, die häufig, glaube ich, einen Haken hinter die EM-Quali setzen und dann erwarte ich in Paris vielleicht nochmal den ein oder anderen euphorischen Schub. Ich bringe noch einen Satz zu Ende und zwar über die letzten Jahre hinweg, die Highlights habe ich nochmal rausgesucht, um das vielleicht zu unterstreichen. Ich weiß nicht, ob es 2020 eine EM in Budapest gab. Da bin ich mir unsicher mit Corona, ob die stattgefunden hat. Aber dann 22 EM in Rom, WM in Budapest. Dann gab es 2023 die Weltmeisterschaften in Fukuoka, 2024 die WM in Doha, die Februar-WM zusammen mit den Olympischen Spielen. Dann gab es 2024 noch eine Europameisterschaft in Belgrad, wo unter anderem Nicole Meyer dabei war, das erste Mal im Nationalteam. Letztes Jahr eine Weltmeisterschaft in Singapur. Es ist also wirklich eigentlich das erste Jahr seit 4 Jahren, wo wir kein Weltevent haben. Und das ist nun mal der Höhepunkt im Schwimmsport, die größte Bühne mit allem Pipapo. Und ich glaube, dass, also mein Eindruck ist und verständlich nachvollziehbar, dass viele jetzt in so ein Loch fallen.
Ja, kann ich, glaube ich, direkt aus Erfahrung sprechen. Ich habe unser Beispiel Olympische Spiele damals in Peking 2008, britischer Schwimmverband, nicht wahnsinnig erfolgreich gewesen, aber man hat dieses Potenzial gesehen. Wir hatten mehrere Finalteilnahmen, wir hatten natürlich auch eine Medaille, aber nur im Freiwasser. Und dann im Anschlussjahr werden sich viele Sportler erstmal die Frage stellen, wie geht's denn überhaupt weiter? Ja, was mache ich im Training? Was sind meine neuen Ziele? Ich glaube, wir haben eine Anna Elend jetzt am Wochenende gehört, die gesagt hat, ich probiere mal was ganz Neues im Training. Ich erhöhe mal deutlich meine Umfänge und schaue einfach, wie das läuft. Und da hängt natürlich auch immer diese mentale Seite dran. Ja, gerade nach so Höhenpunkten fallen die Sportler in so ein Loch, haben keine Orientierung, haben keine großen, sagen wir mal, Olympischen Spiele, Weltmeisterschaften, die ansteht, wo man dann wirklich auch nochmal Auge drauf setzt, sodass man da so ein bisschen, ja, rechts Zeit hat, um rechts und links zu schauen. Verletzungen, die vielleicht auch schon da waren, die vielleicht nicht so zur Sprache gekommen sind, die man vielleicht so ein bisschen unterdrückt hat, jetzt mal angehen kann, um auch mal wieder was im Kraftraum, in der Physiotherapie einfach Sachen auszukurieren, die man lange mitgeschleppt hat. Das heißt aber nicht, dass wir nicht an der einen oder anderen Ecke Sportler sehen werden, die jetzt über sich hinauswachsen, weil sie einfach diese mentale Last nicht mehr haben. Eine Sportlerin von mir, die Joan Jackson, in Peking sehr, sehr gut geschwommen, auf dem Bronzerang. Die Frage war so ein bisschen, wo geht's jetzt hin? Ein halbes Jahr später Weltrekord geschwommen. Ja, das kann die andere Seite sein, ja. Wenn dann einfach mal von den Schultern alles abfällt und man wirklich freie Bahn hat. Wir hatten gar nicht so viel trainiert, aber du hast noch so viel im Tank von dieser Vorbereitung auf den Höhepunkt, auf die Olympischen Spiele, dass du davon auch ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr nachher noch zehren kannst.
Glaube ich, etwas, was wir über die 800 Meter Freistil gesehen haben bei Sven und Lukas. Und wollen wir damit dann jetzt gleich anfangen, einmal die Brücke schlagen? Sonst hätte ich eine andere Überleitung zu einem meiner Rennen.
Das wäre natürlich bei mir jetzt wirklich der Kracher gewesen. Können wir mit einsteigen, aber ja. Lieber wäre mir doch, wenn du einfach mal mit deinem ersten Rennen startest, dann lass uns das noch aufheben, dass wir so ein bisschen die Spannung aufbauen, weil die 800 Freistil-Männer, das war echt ein Kracher. Das war echt geil.
Ich bin gespannt, was du da erzählen wirst gleich. Dann nehme ich den Gesprächsball mit den Verletzungen auf und mache die Brücke wie folgt. Maja Werner, der Name fiel soeben schon, war bei diesen deutschen Meisterschaften sehr auf und ab, möchte ich mal sagen. Verzichtete auf den Start über eine der beiden langen Strecken, ich habe es ehrlich gesagt nicht im Kopf. Spielt auch gar keine Rolle, weil sie nämlich am Tag danach wieder auf dem Startblock stand im Vorlauf über die 200 Meter Freistil mit einzig und allein dem Ziel, sich über diese 200 Meter für die Staffel zu empfehlen und zu qualifizieren. Dafür war der Start im Vorlauf und im Finale notwendig. Also biss sie die Zähne zusammen, schwamm im Vorlauf ihre Zeit, die sie schon mal in die Verlosung brachte, und hat das Ganze dann im Finale nochmal steigern können. Vorlauf 1:59:26, Finale 1:59:15. Das reichte aber nicht für irgendeine Medaille oder ähnliches, sondern gerade mal für Platz 5, diese 1:59:15 im Finale. Und das unterstreicht in meinen Augen, welche Dichte wir dort hatten. Es waren insgesamt 5 Sportlerinnen, die dort unter der 2-Minuten-Marke geblieben sind. Vorneweg Isabel Gose, dann Nicole Meyer, dann Nina Holt, Maja Tobin wird Vierte und Maja Werner Fünfte. Da passiert gleichermaßen noch ein Kuriosum über diese 200 Meter Freistil, nämlich besetzt sich die Staffel aus dem Mittelwert der geschwommenen Zeit im Vorlauf und im Finale, weil der DSV sagt, muss ja in beiden Strecken, also in beiden Zeitpunkten schnell sein. Dann ist Maja in der Staffel drin. Die Staffelzeit wiederum berechnet sich aus den 4 schnellsten Einzelzeiten und da war Nina Holz Finalzeit die schnellste, 1:58:11. Und was man über diese 200 Freistil, fand ich, auch gesehen hat und super beobachten konnte, waren die unterschiedlichen Taktiken, mit denen die Sportlerinnen geschwommen sind. Es war eine Isabel Gose, die dort vorneweg ein bisschen Piano gemacht hat, 57,6 vorne rum, lag dort fast 6 Zehntel hinter Nina Holt, die als erste gewendet hat. Generell ist Isa dort als Vierte rumgegangen, um dann aber die schnellste zweite Rennhälfte ins Wasser zu bringen und das Ding siegreich nach Hause zu schwimmen. 1:57:7, hart erkämpft gegen eine heranrauschende Nicole Meyer, die dritte Bahn ein bisschen verpennt hat, 30,9. Aber auf der letzten Bahn mit 29,8 die schnellste Zeit ins Wasser legte. Auf dem Bronzerang Nina Holt, die zur Hälfte geführt hat und dann nach hinten das nicht mehr halten konnte, dieses schnelle Tempo. Und jetzt wird's interessant, weil ich mich nämlich mit ihr unterhalten habe und meinte, sag ich, Nina, hab eine Frage. Kann es sein, dass dort, also ich hatte mal den Eindruck, dass gerade ihre Stärke es war, über die 100 Meter, über die 200 Meter am Ende das Stehvermögen zu haben und das Ding nach Hause zu bringen. Aus starken Tauchphasen heraus hat man auch über die 200 Meter gesehen und war jetzt aber gar nicht in der Lage, dort Paroli zu bieten, den anderen beiden. Und dann guckte sie mich ein bisschen entgeistert an, was mich dazu brachte zu sagen, ey, kann auch falsch sein, bitte korrigier mich gern. Und dann meinte sie, ja, das ging auch nicht so gut hinten raus, aber die 58,11 sei Bestzeit gewesen. 2 Zehntel schneller als im vergangenen Jahr. Und das hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel. Und das reicht hier nur für Bronze, die 1:58:11. Und deswegen finde ich dieses Finale so spannend, wegen den verschiedenen Taktiken, die dort ausgeführt wurden und auch der hohen Leistungsdichte. 5 Sportlerinnen unter der 2-Minuten-Marke, 5 Sportlerinnen unter der EM-Norm, damit eine von 2 Strecken, in denen wir die Maximalzahl von 4 Sportlerinnen, die starten dürfen, ausreizen und sogar überbieten. Also eine dieser 5 wird den Einzelstart nicht schwimmen. Und ich wüsste nicht, wer das sein soll.
Gebe ich dir völlig recht und ich glaube, gerade mit diesem Rennen gibst du auch Kontra gegenüber der Aussage, dass die Mädels nicht grundsätzlich ganz so stark waren. Die 200 Meter Freistil der Frauen waren natürlich auch, also Wahnsinn erstmal, gerade jetzt diese 5 Schwimmer zu haben unter der EM-Norm und die ist ja tatsächlich, glaube ich, auch mit 59,6 nicht verkehrt. Nochmal kurz zu dem Pacing von der Nina. Also so schlecht fand ich die letzte Bahn gar nicht mit einer 30,0 von ihr. Ne? Wenn man jetzt vergleicht, die Isabel war eine 29,9, die Nicole eine 29,8, waren die ja irgendwo dann doch ähnlich unterwegs beim Endspurt. Was ich bei ihr schön gesehen habe, diese Konstanz einfach, ne, über das komplette Rennen. Ich habe natürlich eine schnelle erste Bahn, ich habe einen Startsprung, ich habe eine Übergangsphase, die mir einfach diese Geschwindigkeit gibt für diese ersten 50 Meter mit einer 26.99, dann konstant eine 30.0, 31.0 und hinten raus nochmal eine 30.0. Finde ich vom Pacing her wunderbar. Natürlich, klar, kann man hinten raus vielleicht nochmal die ein oder andere Hundertstel rausholen, aber glaube ich, ein sehr, sehr gut gepacedes Rennen. Und unterm Strich zählt, glaube ich, weiß nicht, wenn du das jetzt als Beispiel alleine hernimmst, was die Frauen am Wochenende geleistet haben, ist das, ich wiederhole mich, sehr, sehr gut. Wenn wir auch dann mal so einen Ausblick machen, jetzt nochmal auf Olympische Spiele 2028 in Los Angeles. Laut Swimnext-Tabelle ist man mit einer 57,7 im Halbfinale. Ja, da kann es ja gut sein, dass wir das erste Mal über diese Strecke dann auch vielleicht zwei Schwimmerinnen direkt vielleicht sogar bis ins Finale durchbringen. Also das Potenzial, wenn die Entwicklung dann weitergeht, ist sicherlich da, wenn man jetzt schaut, dass die schon deutlich an dieser 57,7 jetzt für ein Halbfinale dran sind.
Ich möchte noch mal kurz bei dem Rennen bleiben, weil du sagst, Nina Holt mit der Konstanz 31,0, 31,06, Nicole Meyer dritte Bahn 30,9 geschwommen. Damit waren sie beide die mit Abstand langsamsten im Feld, 7/10 langsamer als eine Isabel Gose und verschenken dort möglicherweise den Sieg. Also so ganz, glaube ich, ist da taktisch auch noch was möglich. Die sind ja schlussendlich nur 4/5 hinter Isa an der Wand, die mit Sicherheit ein bisschen Probleme hat im Moment auf den 200 in die Grundgeschwindigkeit, in die Grundschnelligkeit reinzukommen. Das war ja mit einer der Gründe für ihren Start über diese Strecke, weil das auch auf die Langstrecken sich überträgt. Bei der Frage nach dem Freiwasser hat sie sehr diplomatisch geantwortet, aber es ist nicht, glaube ich, ihre große Liebe, dort im Freiwasser zu schwimmen, sodass ich glaube, dass sie eher Richtung Becken tendiert und die 200 Meter vielleicht doch noch nicht völlig aus dem Auge verloren hat und völlig aus ihrem Portfolio gestrichen hat.
Eine Sekunde, ja, vielleicht eine Sekunde hört sich viel an, aber ich glaube, bei 200 Freistil ist es noch irgendwo vertretbar. Und wenn du schaust, also eine Isabel und eine Nicole, die haben tatsächlich dann auch bis zu einer Sekunde Unterschied zwischen Bahn 2 und 3. Das sind dann eher die auf Platz 5, 6, 7, die dann wirklich konstant halt, weiß nicht, 30,9 und dann eine 31,7 schwimmen oder hier die Juliana eine 30, ach nee, Quatsch, da ist auch nochmal eine Sekunde dazwischen. Ja, also ich finde, bei 200 ist eine Sekunde irgendwo für mich noch einigermaßen gleichmäßiges Tempo.
Ja, habe ich jetzt international tatsächlich nicht im Kopf, wie da so die Einteilung ist. Mir fällt mein Trainer noch ein und das habe ich Samstag auch am Beckenrand gesagt, sage ich, ist der dritte 50er, den wir hier heute machen, den müssen wir sauber durchziehen und die letzte Bahn geht immer irgendwie. So alle fünf, wie gesagt, super schnell gewesen, Maya ihr Ziel auch erreicht, in die Staffel reingeschwommen, zusammen mit Maya Tobin, auch eine absolute Feel-Good-Story aus den vergangenen Jahren. Ehemalige JDM-Teilnehmerin, hochtalentiert, hat dann aus verschiedenen Gründen den Badeanzug erstmal beiseite gehangen und dann sich gesagt, ich bin eigentlich nicht fertig mit dem Thema Schwimmen und möchte das nochmal angehen, so richtig. Und arbeitet jetzt seit 1,5, 2 Jahren kontinuierlich, Schritt für Schritt, Step by Step, guckt, wo es hingehen will. Letztes Jahr schon Duftmarke gesetzt und hat sich jetzt hier das erste Mal fürs Erwachsenenteam im DSV qualifiziert und man erkennt da auch durchaus, warum sie das geschafft hat. Hohe Wasserlage, lange Züge, das, was es genau auszeichnet, dann effizient durchs Wasser zu schwimmen. Ich möchte noch eine Sache auch zu Nicole Meyer. Ich habe da ja große Fragezeichen gehabt, zu was sie wohl in der Lage sein wird zu leisten und sie hat mich eines Besseren belehrt. An der Stelle ist jetzt wieder in den USA im Training und das trägt neuerlich Früchte. hat sich für die Europameisterschaften qualifiziert, sowohl im Einzel als auch in der Staffel. Das war so meiner Meinung nach nicht abzusehen, aber es wird gerne genommen, da sie vor allen Dingen auch abseits der Kameras im Team wohl eine absolute Sonnenscheinrolle einnimmt und für gute Laune sorgt. Die 200 Meter Freistil. Wenn du nichts mehr hast, würde ich da den Deckel drauf machen.
Ja, bis auf das, glaube ich, Joscha Salcho, die 200 Kraul der Frauen mal mitkommentieren durfte. Ich glaube, das war eine, das war eine schöne Erfahrung. Und was mir, glaube ich, nochmal dort hängen geblieben ist, wie erwachsen doch die Isabel Gose geworden ist. Also gerade, glaube ich, auch im Interview nach dem Rennen hatte sie ja auch nochmal kurz ihre Verletzung angesprochen, aber wie abgeklärt. Also ich glaube, gerade dort können die anderen Mädels, auch wenn sie vielleicht jetzt ein irgendwo fast gleichaltrig sind, da nochmal so ein bisschen aufschauen und einfach, glaube ich, von dieser Erfahrung, wie sie auch jetzt immer noch in jungen Jahren schon auch international gemacht haben, weil das ist, glaube ich, das A und O, wenn du wirklich an der Spitze Platz 1, Platz 2 einfach Leute hast, die diese internationale Erfahrung mitbringen und eine Nina Holt oder eine Maya einfach sehen, wow, ich bin da sehr, sehr nah dran. Und die Isabel Gose ist im Moment in Deutschland auf der Langstrecke im Freistil schwimmen das Aushängeschild. Ne? Warum kann ich das jetzt nicht in 2, 3 Jahren auch sein?
Ja, absolut. Auch erst 24, Isa, ich erschrecke mich jedes Mal. Ja,
Wahnsinn, aber mega abgeklärt. Also ich glaube, die hat auch außerhalb des Beckens in den letzten Jahren einen Riesensatz nach vorne gemacht. Super sympathisch.
Dann darfst du gerne zu deinem ersten.
Ja, lasst uns doch über die 100 Meter Schmetterling der Männer sprechen. Direkt am Tag 1 gelaufen. Wir hatten im Finale auch, glaube ich, ähnlich wie über die 200 Meter Freistil der Frauen insgesamt 4 Schwimmer gleich auf irgendwo im Ziel mit wirklich sehr, sehr kleinen Abständen. Der Kollege aus den USA, Winkler, gewinnt das Rennen in 51,82 knapp vor dem Luke Armbruster, der wahnsinnig auf den letzten 10, 15 Metern gestorben ist. Und da gefolgt von dem Björn in einer 51,88 und auch noch ein Joscha Salcho mit einer 51,89. Ich glaube, ein sehr, sehr spannendes Rennen und auch wieder hier insgesamt 4 Leute unter der EM-Norm von 52,00. Bei der EM in Paris wird es ja so sein, wir können 4 Schwimmer melden für die Vorläufe, wo dann aber nur 2 dann in den Stages nachher weitergehen können. Diese Regelung beruht auf einem guten alten Kollegen von mir, den Bill Swetenham. Damals haben wir uns die Türklinke in die Hand gegeben. Er hat sein Engagement beim britischen Schwimmverband, glaube ich, 2006, 2007 die Saison beendet und ich bin kurz vor den Olympischen Spielen dort, zwar Ende 2007 angekommen. Der hatte damals diesen Vorschlag an damals noch die LEN herangebracht, den Europäischen Schwimmverband, und ist auf offene Ohren gestoßen. Und ich finde das auch eine sehr, sehr gute Regelung, gerade für den Nachwuchsbereich, die dann das erste Mal für so eine offene internationale Meisterschaft sich qualifizieren können, dass wir dann auch gleich 4 Leute pro Strecke, wenn sie denn unter dieser Norm bleiben, auch mitnehmen können und sich für das Halbfinale und das Finale betteln können. Grundsätzlich kann man nochmal auf den Kai Liam Winkler schauen. Kai, glaube ich, mit Doppel I. Das ist auch eine Besonderheit. Mhm. Habe ich so noch nicht gesehen. Der Bursche ist wohl in Miami geboren. Der Vater ist schon geschwommen. Was er noch machen muss, Deutsch lernen, glaube ich. Ne? Also das war sehr, sehr holprig, unabhängig von den kurzen Antworten. Glaube ich, würde das ihm nicht schlecht zu Gesicht stehen, da mal ein bisschen Fortschritte zu machen. Aber schwimmerisch, Spaß beiseite, ist das, glaube ich, die Zukunft. Auch da wieder ein Bild, wenn der auf der Startbrücke steht und du dir die Schulterbeweglichkeit anschaust, wenn der will, sind seine Schultern hinterm Körper. Ja, sowas sieht man tatsächlich international bei einem Michael Phelps oder einem Ryan Lochte. Ja, erinnert mich da schnell an diese Topstars wirklich. Und mit Jahrgang 2006 haben wir da, glaube ich, ein sehr, sehr heißes Eisen im Feuer, auch jetzt im Hinblick auf die nächsten Olympischen Spiele. Und umso schöner, dass der schon 2024 in Paris dabei war. Und ich glaube, das ist einfach für die Lernkurve so unheimlich wichtig, wenn man da mal einen Start hatte. Und ich glaube, er ist über 100 Schmett, irgendwie 28. oder so geworden, der wird da wahnsinnig viel von zehren können, um dann einfach in 4 Jahren vielleicht ganz vorne angreifen zu können.
Ja, absolut. Cage wird das ausgesprochen. Oh. Ich hatte ihn hinter den Kulissen gefragt. Ja. Es hatte so einen koreanischen Einschlag. Bisschen. Der Papa ist Deutscher, die Mama nicht. Und er lebt, trainiert in den USA, ist dort groß geworden. Am College und alles ist also relativ schwierig mit dem Deutsch lernen, aber ich gebe dir recht, die Nationalmannschaftskollegen tun da vielleicht nochmal ein bisschen was Gutes jetzt auf der Fahrt nach Paris, die es dann werden wird. Du hast Luca als Zweitplatzierten angesprochen, der in meinen Augen auch ein großes Problem in diesem ersten Rennen illustriert hat, das sich durch viele Rennen durchzog, nämlich das Stehvermögen, das berühmte auf den letzten 10, 12, 15 Metern. Das war bei Luca hier ganz augenfällig, deswegen 300stel hinter Cage angeschlagen. Die Amerikaner haben das so nicht gezeigt, also Björn Kammann zeigte das nicht, da sind mir vor allen Dingen die 200 Delfin extrem beeindruckend im Gedächtnis geblieben, die waren von einer anderen Welt, also das war ein überragendes Niveau an der Stelle, und bei Cage auch nicht. Joscha Seicho hat es auch nicht ins Ziel bringen können. Er verzichtete dann ja auch später noch auf den Start. Der war angeschlagen. Er traf ihn dann
auch mit, da, aber also ähnlich, glaube ich, wie der Armbruster Anschlag war bei Joscha, auch Semi, glaube ich. Dieses Sterben, wir sprechen halt aber auch nur über die 100 Meter Schmetterling. Ne? Hätten wir jetzt die 200 Meter Schmetterling hier vor der Brust, da kann man sagen, klar, auf den ersten 50 Meter fühlst du dich wie Michael Phelps und dann auf den 150 Metern, die da noch kommen, hoffst du, dass dein Verein irgendwo eine Lebensversicherung für dich abgeschlossen hat. Es sind nur die 100. Also das muss er in den Griff kriegen. Ich kenne die Hintergründe nicht.
Ja, aber ich glaube, dass das da zu viel gewollt war. Ich glaube, das waren echt die Nerven. Also Luca mit einer 3,55 rum vorne, da liegt er ja schon relativ komfortabel in Front fast. Der zweite Joscha, bei beiden reden wir darüber, dass es am Ende nicht gereicht hat. Und du kannst diese ersten 50 ja auch einfach überpacen, ohne dass du viel schneller wirst. Und das ist das, was ich hier sehe, weil wir haben im Vorfeld waren wir uns eigentlich alle einig, die wir dort rumliefen am Beckenrand, die ja nicht völlig blind sind im Schwimmsport. Es gibt zwei Rennen, wo deutsche Rekorde fallen können. Das sind die 100 Freistil und das sind die 100 Delfin der Männer. 50 Brust haben wir außen vor gelassen. Melvin ist immer ein Kandidat dafür. Und in beiden Rennen ist er nicht gefallen. Und das war für mich auch augenfällig bei den Männern, während sich die Frauen in meinem Empfinden gepusht haben zu besseren Leistungen in dieser engen Konkurrenzsituation, haben die Männer eigentlich alle ein Stückchen überdreht und am Ende nicht das schnelle Finale abgeliefert, was wir so erwartet und erhofft hatten. Ich meine, also es war jetzt 7/10 langsamer als der deutsche Rekord. Und da waren Luca und Joscha letztes Jahr um 200stel dran. Also denen fehlen hier 6/10 irgendwo auf unterwegs. Finde ich nicht schlimm, aber trotzdem glaube ich, ist da schon ein renntaktischer Fehler oder ist es eben genau die Lernkurve, die wir gerade sehen? Mach mehr Druck vorne weg und guck, wofür es
reicht. Ja, ich glaube, das kann man diskutieren. Ich will mich jetzt nicht wieder zu weit aus dem Fenster lehnen, aber eine 23,5 vom Luca und eine 28,3 drauf, muss man sich im Detail nochmal anschauen. Ne? Wie war die Durchgangszeit bei 15 Meter? Mal den Start rausnehmen. Die Wände habe ich jetzt nicht mehr vor Augen. Sowas muss man tatsächlich immer auch berücksichtigen, wenn man dann schnell auch diese Zeiten einfach diese 50er vergleicht. Sonst läuft man da schnell in die falsche Richtung. Aber grundsätzlich muss ich dir recht geben von der Tendenz her. Und das hat man ja dann auf den letzten 15, 20 Metern gesehen. Du stirbst ja nicht umsonst hinten raus, dann war es tatsächlich vielleicht vorne etwas zu schnell. Oder man hat mal sich ausprobieren wollen, ja, dass man das irgendwo,
glaube ich, eher
die Qualifikation über diese Strecke für die EM in Paris sicher hat und dann einfach so eine deutsche Meisterschaft einfach mal nutzt, um Sachen auch auszuprobieren. Das ist normal.
Genau, deswegen sage ich, ich finde das vielleicht gar nicht so schlimm und ich meine, das war bei Nanuel, war das ja ähnlich zu sehen, die das hinten raus nicht halten konnte, auch in Heidelberg. Santi hat dort gezeigt, dass er die Sportlerin topfit machen kann, das hat er mit Noel gezeigt, das hat er mit Luca gezeigt, das ist nicht so, dass sie das nicht können und Mathis Schönung als Heidelberger Beispiel hat genau das demonstriert, da kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf. Aber zu Lukas Zeiten, als er letztes Jahr die 200stel über dem Rekord war, war er vorneweg eine Zehntel langsamer.
Okay.
Kann man jetzt, ist nicht die Welt, das weiß ich wohl, das ist mir schon klar, aber man kann das anders schwimmen.
Ja.
Mit längeren Zügen, mit einer effizienteren Welle. So habe ich mir jetzt auch nicht nebeneinander angeguckt, aber da glaube ich, ist jetzt noch ganz viel Arbeit zu tun, zu entscheiden, okay, wie schwimmen wir diese 23,5 vorneweg? Auf welche Art und Weise erreichen wir das?
Ja,
damit das
sollte man also
für das Halbfinale zeigen.
Bin ich mir ziemlich sicher, dass Lasse da in Berlin mit ihm genau weiß, was da vonstatten geht und wir jetzt einfach nur darüber philosophieren, sondern Luca, die haben das Rennen komplett in die Einzelteile zerlegt und wissen genau, was sie wo schwimmen möchten. Mhm. Da müsste man sich tatsächlich mal mit denen kurz schließen, um das in Gänze zu verstehen. Und dann gibt es sicherlich eine einfache Erklärung dafür.
Luca trainiert in Heidelberg, startet aber für die SG Neukölln, also bei Marcus Santi.
Ah, ja, tatsächlich, das ist an mir
vorbeigegangen.
Gebe ich dir recht.
Genau, nochmal richtig zu stellen. Gar nicht schlimm. Ja, aber geiles Rennen hinten raus, super Auftakt am ersten Tag, exakt das, was man sehen will, das will ich wenn wir über Vermarktung dann auch wieder sprechen, ist es eigentlich das Rennen, was ich mir rauspicke, um das irgendwie aufzubereiten, weil 700stel Platz 1 bis 4, come on, ey. Also um mehr kannst du nicht bitten, wirklich nicht.
Geil, also das macht den Schwimmsport aus und ich glaube, das war auch so ein
großartig.
Bisschen der Hauptgrund, warum ich das Rennen gewählt habe. Es waren jetzt nicht, glaube ich, grundsätzlich die schnellen Zeiten, weil da international, glaube ich, auch noch deutlich mehr passiert, um da diesen bekannten Finger in die Wunde zu legen. Aber es ist einfach für deutsche Meisterschaften ein geiles Rennen, wenn da vier Jungs auf dem Startblock stehen und irgendwo fast gleichzeitig anschlagen.
Was ich schade finde, dieses Rennen illustriert manchen Zwiespalt, den ich habe. Die werden so das ganze nächste Jahr nicht wieder gegeneinander antreten. Der eine ist da in den USA, der andere ist da in den USA, Luca ist in Heidelberg und Joscha ist in Eindhoven. Also, dass wir dieses Rennen nochmal wiedersehen, wird 2026 bei den deutschen Meisterschaften, 27 sein.
Und das ist so
schade.
Wichtig.
Schade.
Das ist ja, so
absolut
wichtig. Vielleicht kommen wir da auch nochmal bei den 800 Meter Freistil der Männer drauf zu sprechen. Diese Konzentration von diesen Top-Leuten. Natürlich müssen wir einen großen Unterbau haben im Nachwuchs. Und das kann sich dann auch wirklich auf hunderte Vereine und hunderte von Landesstützpunkten verteilen. Aber wenn es um die Spitze geht, wenn es um die Leute geht, die Deutschland international vertreten sollen, die müssen konzentriert sein. Gut, Joscha Salcho hat ein gutes Umfeld in Eindhoven, das glaube ich. Ich kenne mich jetzt zu wenig, deswegen habe ich mich auch vertan in Heidelberg im Moment aus, inwieweit der Luca da passende Trainingspartner hat, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Seht zu, dass die zumindest 3-4 Mal im Jahr zusammen ins Trainingslager fahren.
Das tun sie tatsächlich. Ich glaube auch, es ist viel individuell. Luca ist da vielleicht der David Popovic Deutschlands, der ja auch alleine für sich da in Rumänien das Ding macht. So ist, also sind leistungsstarke Leute dabei. Es ist eine Trainingsgruppe mit Mattes, der die 200 Brust EM-Quali gemacht hat. Leo Leverkus, der aus dem Nachwuchs hochkam, Junioren-Vize-Weltmeisterin. Lena Ludwig über die Bruststrecken. Noel, Medaillen gewonnen, Junioren-Europameisterschaften über die 400 Meter Lagen. Aber Frauen nicht so schnell wie du. Ich verstehe das Argument, was du machst. Es ist ein durchaus sehr fähiger Stützpunkt mit fähigen Trainern,
die da gerade sind. Jetzt,
und es klickt offensichtlich für Luca.
Ich meine das jetzt gar nicht so generell. Ich meine das jetzt wirklich auf seine Spezialdisziplin beschränkt, dass ich natürlich da auch Trainingspartner haben muss, die irgendwo über die 100 Schmett in diesem Bereich schwimmen.
Ja. Also ich glaube, so eine Trainingsgemeinschaft mit einem KG oder auch mit einem für die Starts, für die Schnelligkeit vorneweg und mit einem Björn für das Stehvermögen hinten raus, wäre ein geiles Ding.
Ja,
das
würde richtig oder einfach mal in Eindhoven für 3 Wochen vorbeifahren. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit, wie gut die beiden sich kennen, aber das ist das A und O. Nur so kommen wir weiter.
Ja, absolut. Apropos weiter, 100 Freistil der Frauen. Auch hier springe ich sehenden Auges in die gewetzten Messer der Zuhörerschaft, die mir völliges Unverständnis entgegengeworfen haben. Auch hier hatte ich starke Zweifel an der Leistungsfähigkeit der DSV-Aktiven und wurde eines Besseren belehrt. Wir hören einige Namen, die wir schon über die 200 Meter gehört haben, jetzt auch über die 100 Meter. Denn es gewinnt in Ninahold vor Nicole Meyer, vor einer Linda Roth, Juliana Bokschka und einer Nina Jazzi. Und die Siegerin Nina Holt, 54,38, bisschen langsamer als letztes Jahr, knappe halbe Sekunde, bringt ihr aber das Ding ins Ziel vor Nicole. Die jüngste ist dann Linda, die mit 54,50, ich glaube im Vorlauf schwamm sie die EM-Norm. Und jetzt wird's für mich eigentlich richtig spannend, nämlich die für mich den größten Sprung gemacht hat fast, ist eine Juliana Bokschka. Die hatte letztes Jahr noch richtig Probleme, die 100 Meter sauber ins Ziel zu bringen. Da war 50 Meter waren super schnell. Ich glaube, sie war trotzdem bei der WM in Singapur dabei, in der 4x100 Freistilstaffel. Aber hatte da immer Probleme, auch auf den letzten Metern, und hat sich hier stark weiterentwickelt. 54,57. Und auch Nina Jazzi auf Platz 5 blieb unter 55 Sekunden. Und die Tatsache, dass wir 5 Frauen unter 55 haben, selbst wenn wir den Blick auf die Gesamtjahresbestenliste richten, also völlig egal, wann das geschwommen worden war, ist noch nie eingetreten der Fall. Also ich 2009 geguckt mit der Anzug-Ära, als die aufgehört hat.
Waren wir immer so schlecht auf den 100 Meter Freistil der Frauen?
Ja, wir sind da seit vielen Jahren wirklich sehr schlecht. Und das ist jetzt ein Quintett, das mir Hoffnung macht. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist groß, da gibt's nichts zu meckern, so das hier so ins Ziel zu bringen. Juliana Bokscha mit der schnellsten Rückbahn übrigens auch, was auch nochmal unterstreicht, was da letztes Jahr in den USA gelaufen ist. Möchte dann nochmal den Blick auch auf Nina wenden. Nina Jazzi auf Rang 5, die, glaube ich, unzufrieden war mit dem Wettkampf, den sie hier hatte. Schwamm über 50 Graul, die EM-Norm 25-15, genau on point, die U23-Norm, aber hat sich, glaube ich, hier schon auf den Staffelplatz eingestellt und da die Augen drauf gerichtet. Und möglicherweise war es genau das, was ich im Vorfeld gesagt habe. Hat bis Dezember in Essen trainiert, ist dann in die USA gegangen, mit Virginia NCAA-Champion geworden, die University das sechste Mal in Folge, Riesenbohei, Riesenhighlight, trotzdem die ganze Trainingsumstellung jetzt wieder zurück. Das war vielleicht alles ein bisschen viel an Trainingsreizen. Und dann fruchtet das an der Stelle noch nicht so, wie es das mit Sicherheit nächstes Jahr tun wird. Also da habe ich keinen Zweifel, weil die Infrastruktur dafür ist da. Und dann werden sich auch Nina Holt, Linda und Nicole vorne warm anziehen müssen.
Ein schön enges Rennen. Aber meine Frage ist, hast du eine Erklärung, warum die Nina Holt eine halbe Sekunde langsamer ist dieses Jahr als letztes Jahr?
Nee, nicht wirklich. Das leitete ja auch so ein bisschen die Frage zu den 200 ein, die ich ihr gestellt habe, dass ich da auch den Eindruck hatte, dass es für die zweite Bahn eben nicht ganz reicht, sondern vorne das Laktat, was da produziert wird oder die Müdigkeit, die produziert wird, nicht so gut weggeschaufelt wird, wie das noch im letzten Jahr der Fall war. Also ich war letztes Jahr dabei, als sie das in Magdeburg schwamm, die 53,80. Es war ein beeindruckendes Rennen, wo auf der ersten Bahn sofort klar war, okay, passiert Großes, wie man das manchmal einfach weiß. Und diesen Fokus hatte ich hier irgendwie nicht so wahrgenommen. Aber eine wirklich stilistische Erklärung habe ich nicht.
War ja auch dort. Ich will deine Hoffnung nicht im Keim ersticken, weil ich sehe es ja auch, wenn ich mir die Jahrgänge hier anschaue. Aber wir müssen vorsichtig sein. Das heißt nicht, dass wenn die ersten fünf Mädels eng beieinander sind, dass wir international dieses Jahr oder nächstes Jahr irgendwas reißen können, sondern es geht ja grundsätzlich erstmal darum, wie schnell die auch dann im Mittel sind. Und das ist im internationalen Vergleich, glaube ich, gerade bei diesen 100 Freistilen der Frauen. Ich glaube, es muss uns nicht Angst und Bange sein, weil sie noch jung sind. Aber international kannst du im Moment damit keinen Blumentopf gewinnen. So ehrlich muss man sein.
Das stimmt. Aber allesamt haben A im letzten Jahr einen Sprung gemacht und also jetzt Nina mal vielleicht ausgeklammert, aber haben einen Sprung gemacht. Ich berücksichtige auch die Trainingsumgebung. Eine Juliana ist in Tennessee unterwegs, da ist eine Julia Mozinski schon schnell geworden, um deutsches Beispiel zu nennen. Eine Nina Yatzy in Virginia mit den Douglas-Schwestern oder Walsh, Gretchen Walsh. Ich weiß nicht, ob beide da sind oder alle, aber irgendjemand ganz Großes da aus den amerikanischen Frauen. Eine Nina Holt, eine Linda Roth befruchten sich gerade gegenseitig in Magdeburg in ihren Schnelligkeiten. Das betonen beide immer wieder, auch wenn sie gar nicht so viel miteinander trainieren, aber in den schnellen Sets geht's dann gegeneinander. Und eine Nicole Meyer hat für mich gezeigt, dass dieses einmal schnell zu den Olympischen Spielen keine Ausnahmeerscheinung war, sondern das jetzt nochmal bestätigt. Und das ist für mich das Wichtige, was ich hier mitnehme. Weil wir haben genug Deutsche gesehen oder auch international, aber da bin ich nicht so, kann ich nicht so viele Beispiele nennen. Einmal Olympia, schnell gewesen und dann das passiert, was du gesagt hast, dann ist das Highlight durch, dann fällst du ins Loch, alles fein, passiert, möchte ich gar keinem ankreiden, aber es ist eben schwer nach Olympia den Fokus dann nochmal zu hoch zu pushen. Und das ist hier passiert und das ist das, was mir dann die Perspektive gibt.
Ja. Lass uns die Namen beiseite schreiben und nochmal in Paris und dann auch nächstes Jahr und übernächstes Jahr mal da nochmal speziell drauf schauen, wie sich die Damen entwickelt haben.
Absolut.
Gut, dann würde ich einfach mit dem gleichen Event bei den Männern anschließen. Da waren wir tatsächlich unter den ersten drei nicht so eng beieinander. Wir haben wieder unseren Surfer-Kollegen aus den USA auf Platz 1 mit einer 48,1. Natürlich EM-Norm sowie auch Joscha Salcho mit einer 48,7 und dann der Cornelius Jahn auf dem dritten Platz schon deutlich langsamer. Was können wir daraus ziehen? Ich glaube, es wiederholt sich das, glaube ich, was ich über den Winkler bei den 100 Meter Schmett gesagt habe. Das ist jetzt auch keine Zeit, wo er dieses Jahr international schon was groß reißen kann. Aber da möchte ich tatsächlich auf dieses Pferd aufspringen, was du gesattelt hast mit dieser Perspektive. Da sehe ich einfach, wenn der so weitermacht, wenn der sich entwickelt, dass der einfach in 2-3 Jahren abgeht wie die Rakete.
Ja, absolut.
Ja, ich denke, das kann jeder unterschreiben. Mit seinem Trainingsumfeld an der North Carolina State University kenne ich jetzt nicht persönlich, aber sobald man USA hört, und das ist sicherlich keine schlechte Uni, ist er da gut aufgehoben. 1,96 Meter, perfekt fürs Schwimmen gemacht. Über die Schulterbeweglichkeit haben wir bereits gesprochen. Und auch allein so von der Renneinteilung her, ja, ganz, ganz stark hinten raus irgendwo mit einer 23-0 gestartet, 25-0 oder eine 10, glaube ich, war es drauf. Mhm. Das zeigt einfach, glaube ich, dass da Potenzial liegt. Und ja, wenn er noch ein paar Worte Deutsch lernt, dann sind wir, glaube ich, im DSV sehr gut bedient, diesen jungen Burschen mit auf die großen internationalen Wettkämpfe zu nehmen.
Den sollten wir uns warm halten. Es könnte ein Aushängeschild werden. Ich glaube, bei Joscha hat sich hier am ersten Tag schon angedeutet, dass da sich irgendeine Krankheit oder Ähnliches anbahnt.
Ja, ich wollte ihn tatsächlich nochmal gesprochen haben. Ich hatte ihn nur kurz vor der DM gesprochen. Ich hatte ihn ganz kurz, wann war das jetzt? Ich glaube 2 Tage nach der DM war er kurz am Telefon und sagte, naja, er müsste mich heute Abend zurückrufen. Er würde gerade an der Hantelstange stehen. Hörte sich aber tatsächlich noch genauso an, wie an dem Freitag im Fernsehen. Der war ja wohl komplett verschnupft. Also so hat sich das zumindest für mich angehört. Ich habe ihn jetzt noch nicht gefragt, was er hatte, aber das wird begründet sein. Also dem wird's.
Ich habe ihn auch nicht gefragt, was er hatte, aber ich traf ihn, er wollte ja die 200 Meter Freistil schwimmen, die ist ja gar nicht geschwommen, nicht mal im Vorlauf, das klang am Tag zuvor noch anders. Ja, lieh ihm dann meine Packung Tempotaschentücher, die ich noch dabei hatte, weil er echt so nasal und verschnupft, war auch der Grund, glaube ich, weshalb er das Delfin-Finale nicht geschwommen ist, war dann Bergen auch unter der Norm schon geblieben, es war also gar nicht relevant, da das Finale anzutreten, hat dann seine 3 Einzelstarts plus den 100 Freistil Staffelstart in der 4x100-Staffel, nicht in der Lagenstaffel, da den Cage. Und damit wird da den Deckel drauf gemacht haben. Alles gut.
Ja.
Bums, Haken passiert. Dran. Und jetzt kommt Paris.
Ist jetzt in der Phase, glaube ich, auch nicht weiter tragisch. Dafür sind halt dann doch so deutsche Meisterschaften da. Wenn er schon sowieso qualifiziert ist, ist es kein Beinbruch.
Für mich extrem überraschend hier Cornelius Jahn auf Rang 3 zu sehen. Auch der Junge hat einen riesigen Sprung gemacht letztes Jahr. Alle 3 Rückenstrecken, EM-Norm, jetzt hier in die Kraulstaffel reingeschwommen, die 4x100. Und bei den 4x2 war er auch nicht weit weg. Ah ja, doch, war er. Nehme ich zurück, 4x2 war er ein ganzes Stückchen weg. Da sind die ersten 4 alle weg vom Rest des deutschen Konkurrenz. Aber das hat, glaube ich, keiner kommen sehen, dass Corny hier das Ding so reißt. Bleibt jetzt auch noch 2 Jahre in den USA. Wenn wir jetzt hier über die 100 Meter Freistil in meinen Augen das Gleiche wie bei den Frauen. Die werden wir alle 4 so nicht nochmal gegeneinander sehen, wenn wir mal Moritz Schaller da auf Rang 4 noch mit dazu nehmen. USA, Eindhoven, USA, Ohio State für Cornelius und Moritz in Essen. Vielleicht Moritz Schaller so ein bisschen die tragische Figur. Immer ganz nah dran, aber nie den Sprung ins große Team geschafft, nicht über die Staffeln, immer als Fünftschnellster irgendwie raus oder mal eine Zehntel über der EM-Norm. Oh, langsam wird's, wenn es nicht so traurig wäre, wäre es ein Running Gag eigentlich an der Stelle, weil er super konstant ist in den Leistungen, die er abruft. Und ansonsten staune ich ein bisschen, dass du dir die 100 Freistil rausgepickt hast, weil mich haben die gar nicht so gecatcht. Da hat mir das große Ganze gefehlt.
Ich glaube einfach eine Folge. Ich hatte meine Augen auf dem Kai Liam Winkler und kam von den 100 Schmett, wollte mir den Joscha Salcho anschauen und bin tatsächlich irgendwo bei den 100 Freistil gelandet, weil das glaube ich auch, also auch da, was ich aber jetzt hier nicht sehe, was vielleicht meine Hoffnung ist, dass so ein Joscha Salcho, der gezeigt hat, wenn man sich wirklich auf den Punkt vorbereitet. Ich will jetzt auch nicht wieder gegen Deutschland sprechen. Das kann im Ausland passieren, muss es aber nicht. Wir haben auch gute Stützpunkte in Deutschland, dass man sich wirklich für so eine Olympiade auf den Punkt fit bekommt. Und wenn man Sechster über die 100 Meter Freistil in einem olympischen Finale wird, ist das verdammt hoch für den deutschen Schwimmsport anzukehren. Und dann hoffe ich, dass die, die jetzt hier Jahrgang 2006, 2005, 2008 einfach auch davon zehren können und zu dem Joscha Salcho aufschauen.
Oh, Joscha, auch eine wahnsinnig spannende Biografie mit Australien und dann Eindhoven und allem Möglichen. Vielleicht noch ein Satz zu Joscha, der auch auf die Anna zutrifft. Ich fragte ihn dann hinter den Kulissen so, weil so richtig rund lief's nicht bei den Deutschen jetzt. Weiß er auch selber, ist da reflektiert genug. Kommen wir gleich nochmal in meinem nächsten Rennen auch mit drauf auf einen anderen Sportler, der ähnlich wie Anna ja jetzt auch bei der einen Halbtagesjob angefangen hat. Und dieser ganze Umzug im Hotel wohnen, dann neue Wohnung einrichten, Eindhoven, Halbtagesjob, nebenbei noch Profisportler, noch eine Zweitkarriere aufbauen, sich selbst ja auch vermarkten wollen, zehrt an den Kräften. Das ist unglaublich anstrengend. Und dass dann die Leistung vielleicht mal so einen kleinen Drop macht, auch einigermaßen nachvollziehbar.
Ja, der muss natürlich auch jetzt schauen. Natürlich hat er in Eindhoven die perfekten Trainingsmöglichkeiten gefunden, hat ja gleich seinen Trainer aus Australien mitgebracht, den Bishop, ist da sozusagen im vertrauten Umfeld. Aber ja, ich glaube, seit, ich weiß gar nicht wie lange, hat jetzt einen Halbtagesjob bei KPMG. Ich hoffe, dass er bald mal mehr macht, wie irgendwelche Excel-Tabellen rumschiebt. Ich glaube, das war am Anfang so. Ich glaube, das wird jetzt deutlich, deutlich anziehen. Und dann ist der dort eingebunden, ne? Und ein Profisportler, der wirklich große Ziele hat, dann auch mit Halbtagesjob, das ist hartes Brot, ja, ne? Da fehlt das dir irgendwo dann mal die Zeit, um entweder am PC zu arbeiten oder halt im Becken zu arbeiten.
Aber es ist die Realität, ne? Also eine Anna merkt es, ein Rafael Miroslav merkt es gerade, ein Joscha merkt das gerade. Wenn du aus dem College dann auch raus bist, aus dieser universitätsschulischen Geschichte, Stützpunkte in Deutschland sind super, nur mit der Bildung und Kooperation klappt's nicht, dann kommt nochmal ein großer Schritt, wo, wenn da die Sponsoren nicht Schlange stehen und dir das finanzieren, kriegst du ein Problem.
Ja, ich weiß gar nicht, wo Anna Elend, ich hatte von irgendeinem Startup in Austin gehört, wenn das so ein klassisches Umfeld ist, dann belächeln die dich ja auch erstmal, wenn du da nur halbtags aufkreuzt. Ich glaube, gerade in Austin, wer sich da ein bisschen auskennt, da sitzen Firmen, die dann tatsächlich auch erwarten, dass du nicht nur 4, 5, 6, 7, 8 Stunden am Tag arbeitest, sondern da passieren die großen Dinge, die die Welt bewegt.
Und ich glaube, also allein die Tatsache, dass Anna sagt, sie musste zwischen den WM-Läufen letztes Jahr und ähnliches nochmal den Laptop rausholen und remote arbeiten, das illustriert ziemlich gut, welch hartes Brot sie da eigentlich gerade kaut und beißen muss. Also das, nicht mit Urlaub oder so. Das ist tough, wirklich tough. Ähnlich wie die 100 und 200 Meter Brust der Männer, die letzten beiden Rennen, die ich jetzt vielleicht in einem Rutsch hier zusammenfasse, in Anbetracht der Zeit auch so ein bisschen. Die 100 Meter Brust der Männer auch an Tag 1 waren eines der für mich am meisten antizipierten Rennen an diesem Wochenende, haben ähnlich wie die 100 Meter Delfin in der reinen Zeitbetrachtung das nicht erfüllen können, weil Melvin Imodu am Ende, der Potsdamer als einziger, seinen Rhythmus gefunden hat. Gewinnt das Ding auch in hohen 59:33 war die Vorlaufzeit. Gewinnt er das Finale, wird deutscher Meister, okay, erwartungsgemäß. Aber dahinter wird's interessant, weil nämlich keiner mehr die 1-Minuten-Marke reißt und unterbietet. Ist, glaube ich, erklärlich geworden im Laufe des Wochenendes. Also ein Lukas Matzerath war extrem frustriert.
Der ist doch auch gestorben, oder? Auf den letzten 50 Meter.
Absolut, weil er totale Grütze geschwommen ist an diesem Tag. Ich glaube, er selber würde das auch so formulieren. Da war kein Rutsch, da war kein Wassergefühl, das war überpaced vorneweg. Er ist nicht in die Streckung gekommen, er hat nicht vom Beinschlag profitiert. Und dann bezahlst du das hinten raus teuer, weil es dich zu viel Kraft kostet auf den ersten 70 Metern. Er kann das ja schwimmen. Hat das dann über die 50 gezeigt und über die 200 Meter Brust, die für mich viel, viel beeindruckender waren als noch die 50. Mal, dass er dort einen Fortschritt macht und die EM-Norm schwimmt, ist nice to have. Aber die 200 Meter Brust, da zurückzukommen und sich selber zu beweisen, ey, ich kann das, das ist für mich, glaube ich, die wesentliche Leistung gewesen. Dritter über die 100 wird Mathis Schönung, der hier schon andeutet, dass er eigentlich ein gutes Meeting haben wird und nicht völlig talentfrei aus Mainz nach Heidelberg gewechselt ist, weil er dann nämlich auch über die 200 Meter unter der U23-Norm bleibt, sich riesig freut. Und überraschenderweise Kenneth Bock nur auf Rang 4 schwimmt über die 200 Meter Brust und knapp über der U23-Norm anschlägt. A-Finale, 100 Brust, Rang 4, Zubey Beltaev, 1:00:42, neue Bestzeit für den 19-Jährigen, hatte letzte Saison mit Verletzungen zu kämpfen, macht jetzt hier den nächsten Schritt, schwimmt EM-Norm über die 50 Meter Brust. Das ist ein bisschen untergegangen in diesem ganzen EM-Norm-Geschwimme. Aber dafür, dass er lange stagniert hat, hier jetzt nochmal den Schritt zu machen, auch hoch anzurechnen, vor allen Dingen in Stuttgart, vor allen Dingen für ihn, freut mich extrem. Auf Platz 5 Jan-Malte Gräfe, der irgendwie ein schwieriges Jahr hat nach seinen Erfolgen bei den Weltmeisterschaften, Junioren-Weltmeisterschaften letztes Jahr. Gar nicht so richtig reinkommt, finde ich, auch über die 200 Meter Brust ein bisschen Lehrgeld zahlt, sich über die 50 qualifiziert. Jeremias Pock hat seine Highlights über die langen Strecken und Luis Hoffmann schwimmt das erste Mal unter 1:01, der 18-jährige Berliner. Und dann haben wir 7 Leute, die mit einer 1:00 vorne stehen und ankommen, die quasi alle in Deutsch, also Imodo in Potsdam, Matzerath in Bochum, Schönung in Heidelberg, Beltaev in Stuttgart, Gräfe in Potsdam und Hoffmann in Berlin. Also da sind mal dann auch 6, die hier in Deutschland beheimatet sind und öfter mal aufeinandertreffen. Hurra! Hippie yay yay! Für mich Melvin hier...
André, ja? Das hält sich doch aber auch in Grenzen, oder? Also wenn man jetzt mal so einen Wettkampfkalender sich in Deutschland von den genannten Herren anschaut, wie oft treffen die da aufeinander?
Jetzt mach's mir nicht kaputt.
Nee, ich finde das schön, aber...
Du hast recht, natürlich. Aber die fahren vielleicht eher mal alle zusammen oder treffen sich dann in Luxemburg bei einem Euromeet oder treffen sich bei einem Berlin Swim Open nochmal und dann fahren sie im Dezember zusammen nach Sousse oder so zu einem DSV-Wettkampf. Also es passiert schon öfter, aber ja, das ist jetzt auch nicht jedes Wochenende eine Trainingsgruppe. Das ist schon sicherlich richtig. Ich möchte noch 2, 3 Worte verlieren, warum Melvin so schnell war, woher auch der deutsche Rekord kommt über die 50 Meter, weil für mich der entscheidende Knackpunkt ist, er schafft es sauberer, widerstandsärmer, trotz seines schrankartigen Aussehens nach vorne zu kommen und dort mehr Tempo aus der Armphase in die Gleitphase zu retten, dann von dem starken Beinschlag zu profitieren. Das ist für mich der entscheidende Punkt, der da passiert ist, stilistisch. Er selber sagt, da haben sie vielleicht gar nicht viel dran gearbeitet, aber das habe ich so noch nicht gesehen. Das ist für mich viel akzentuierter, viel klarer in der Ausführung, als das noch letztes Jahr gewesen ist. Und exakt den Sweet Spot getroffen in der Länge, in der Gleitphase. Deswegen funktioniert es über die 50 Meter da auch zu einem deutschen Rekord. Und ich glaube auch die 100, da ist noch Luft nach oben. 7. schnellste Zeit für ihn jemals. 200 Meter Brust der Männer hat Lukas dann offensichtlich auch gelernt von Melvin. Extrem lang, tolle Gleitphase, hochgradig effizient vorneweg, ähnlich wie Mattes auf Rang 2. Angesprochen Lukas auf die Tatsache, wie er denn die die verpasste Quali über die 100 Meter verarbeitet hat, sagt er, ich muss die 100 Meter abhaken, aber ich darf die trotzdem scheiße finden. Zitat von ihm. Und das trifft's ganz gut. Das kann man, glaube ich, schön mitnehmen als Lebensmotto auch ein bisschen. Das ist vorbei, aber du darfst dich trotzdem ärgern. Was soll dich nicht abhalten von zukünftigen Top-Leistungen? Bei negativen Gedanken, Blick auf die nächsten Strecken. Für mich hier über die 200 Meter echt ein geiles Rennen von den beiden dort vorne. Gerade über die letzten 50 Meter schön die Frequenz gehalten, schön das Tempo gehalten und dann mit EM-Norm ins Ziel geschwommen. 200 Meter Brust. So, fertig.
Ja, 200 Meter Brust habe ich immer nur Marco Koch im Kopf noch. was ein genialer Schwimmer, gerade in Bezug auf Technik, die dich über die 200 Meter Brust bringt, gerade in Bezug auf Wenden. Das war einfach eine Augenweide, den in der Schwimmoper im 25 Meter Becken über die 200 Meter Brust zu sehen. Wahnsinn. Jetzt mittlerweile als Trainer absolut am Beckenrand.
Ja, bei den Frankfurtern. Mal gucken, wie es da nächstes Jahr weitergeht. Aber ja, sie sind keine Gleiter vom Stil eines Marco Koch. Das sind sie sicherlich nicht. Wer ist das eigentlich schon? Auch weltweit gesehen. Und trotzdem illustrieren sie ganz hervorragend, wie die 200 Meter zu schwimmen sind, gerade im Vergleich zu 100 und 50 für mich da eigentlich die größten Unterschiede in der Schwimmart.
So, sind wir soweit? Haben wir
jetzt haben wir es endlich.
Haben wir Trommelwirbel irgendwas vorbereitet?
Kann hier
die 800 Meter Freistil der Männer in Deutschland, der blanke Wahnsinn, ist einfach für mich gewesen, glaube ich, dieses Rennen auszuwählen. Vielleicht, ja, trotzdem noch sehr spannend jetzt bei den deutschen Meisterschaften am Wochenende, wo wir dieses Kopf-an-Kopf-Rennen hatten zwischen dem Sven und den Lukas, aber vielleicht sprechen wir auch gleich nochmal darüber hinaus, was wir da bei diesen 800 Meter Kraul sehen. Ich glaube, jeder hat es vielleicht aber auch schon gehört, dass wir da im Moment so gut aufgestellt sind, dass wir einfach international auch jedem, glaube ich, Parole bieten können. Wie sah das Rennen aus? Lukas Mertens hat immer diesen wahnsinnig guten Start, glaube ich, für einen Langstreckenschwimmer. Das heißt, er ist, glaube ich, eine Körperlänge vorne, wenn der ins Wasser springt. Jetzt gerade im Vergleich mit dem Sven Schwarz, der aber natürlich hinten raus dann das Rennen gemacht hat in sehr guten 7 Minuten 41. Lukas Mertens knapp dahinter. Es war wirklich ein Battle um jeden Meter Kopf an Kopf. Und dann auf der letzten Bahn hat dieser Sven Schwarz einfach den Hammer rausgeholt, diesen Endspurt, wie wir ihn in der Sportwissenschaft bezeichnen, hingelegt, der seinesgleichen sucht und dieses Rennen gewonnen. Wahnsinnsleistung. Danach hinter diesen beiden war dann natürlich großer Abstand. Ich glaube, das ist jetzt gar nicht so wahnsinnig interessant, weil die wichtigen Namen dann auch noch gefehlt haben. Gerade im Bezug auf den Johannes Liebmann, der den deutschen Rekord hält und das noch gar nicht so lange. Wirklich Wahnsinnsaufstellung da über die 800 Meter Kraul. Das ist der einzige Zeitpunkt, wo ich mir mal die Mühe gemacht habe, die weltweite Bestenliste rauszusuchen, weil ich kein Fan davon bin, irgendwann im Februar, März, April im Internet zu suchen und zu schauen, über die 50 Meter Brust ist der und der jetzt auf Platz 6 der Weltbestenliste. Ich glaube, das sagt relativ wenig. Aber hier bei den 800 Kraul sagt es was aus, weil wir einfach vier Deutsche im Moment, also den Johannes Liebmann, auf Platz 1 die gerade genannten, die in Berlin geschwommen sind, der Sven Schwarz und der Lukas Mertens. Und komplettiert wird das Ganze noch mit dem Oliver Klemet. Und auch einfach in Zeiten dieses international seinesgleichen Suchens. Da ist der Oliver mit einer 45 der langsamste im Bunde. Also da habe ich wirklich Bock drauf, dass mir dieses Jahr und vielleicht auch darüber hinaus, glaube ich, anzuschauen, da liegt wirklich was, also da kann was Großes passieren.
Voll. Hast du, du hast schon den Start von Lukas angesprochen. Ich glaube, das war ein Learning aus den Olympischen Spielen ein bisschen. Ich finde ja, dass er immer dann sehr schnell war, wenn er das Rennen von vorne gestaltet hat, wenn er ein bisschen Ruhe hat. Ist vielleicht auch der Backhand-Style, wenn wir an Florian und im Freiwasser denken, aber sei es drum. Dass er aber hier versucht hat, das schon mal umzusetzen, anzutesten, anzuteasern, wie er es dann möglicherweise in Paris schwimmen möchte, weil machen wir uns nichts vor, ich glaube, sowohl Sven als auch Lukas und Johannes werden in Paris Richtung Europarekord schielen müssen, um da im Finale eine Medaillenchance zu haben. Und dann schwimmt Lukas vorweg. Jetzt komme ich zu meiner Frage mit dieser langen Präambel. Ist eigentlich relativ deutlich vorn. Und dann holt Sven auf. Und es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder wird Lukas langsamer oder Sven wird schneller. Nähern sich beide an. Auf jeden Fall schafft es Sven, aufzuholen, aber nicht zu überholen. Das heißt, entweder investiert Sven etwas mehr Energie, um aufzuholen und nimmt dann wieder raus, oder Lukas verliert das Tempo, Sven schwimmt ran und muss dann Lukas wieder investieren, um dran zu bleiben. Sowohl das eine als auch das andere ist mir nicht erklärlich, warum sie dann Kopf an Kopf bleiben. Also bei Lukas denke ich, das muss doch nicht, kann nicht energieeffizient sein, dieses Tempo-Wechselspiel. Und bei Sven, wenn er schneller ist, dann schwimmen wir halt vorbei. Also warum nicht?
War das klassische Taktieren vom Sven Schwarz? Gerade auf der letzten Bahn, wenn ich mich recht erinnere, hat der Lukas Mertens ihn nicht gesehen, weil er nach rechts geatmet hat und der Sven Schwarz von ihm links war. Das heißt, der Sven hatte im Endeffekt für die letzte Bahn die bessere Position und hat sich gedacht, wir haben vier Jungs in Deutschland, die ähnliche Zeiten schwimmen wie ich und noch schneller. Vielleicht ist das jetzt gerade meine einzige Chance, in dem Moment einen Titel zu holen, was vielleicht bei der EM dann ganz anders wieder aussehen wird.
Hm. Den Titel wollte er auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass beide sehr lang, also dass beide Richtung Rekord ins Wasser gesprungen sind. Das sagen auch die Zwischenzeiten vorneweg. Da waren sie rekordmäßig unterwegs. Ja, aber
tatsächlich glaube ich nur so bis 300, 350 Meter. Ich glaube, bei der 400er Zeit lagen sie dann auch schon wieder, glaube ich, anderthalb Sekunden dahinter. Ja.
Das stimmt. Bei Sven durchaus erklärlich durch den Trainingsrückstand und alles, aber der hat keine Lust mehr gegen völlig unpersönlich aus sportlichem Ehrgeiz herausgetrieben, gegen Magdeburg zu verlieren.
Ja.
Da hat der kein, der hat zu Hause, also übertrieben gesagt, hat er zu Hause eine Strichliste am Bettpfosten, wo er sich einmarkiert, wenn er einen von den Jungs.
Und ich gönn's ihm so, ich gönn's ihm. Also dieser Typ ist ja sowas von sympathisch. Und ich weiß auch vielleicht, wo er es ein bisschen her hat, wer seinen Trainer kennt, den Emil aus Hannover, kenne ich schon jetzt mittlerweile über ein Jahrzehnt, wirklich ein ausgesprochener, entspannter Zeitgenosse, immer zum Späßchen zu haben, sehr, sehr offen. Und ich glaube, dass, also wenn der Sven nicht so geboren ist, hat er sich das beim Emil abgeguckt.
Ich habe Lukas übrigens hinter den Kulissen noch nie, glaube ich, so tot gesehen wie nach diesen 800 Freistil. Also ich war froh, dass er vor der Werbetafel da in der Mixed Zone sich nicht einfach auf den Boden gesetzt hat und zusammen, also der war echt kaputt. Der war wirklich, wirklich kaputt gespielt. Da war nichts mehr im Tank. Also das war da war relativ wenig Taktik dabei am Ende. Das war wirklich ein Abnutzungskampf. zwischen den beiden das, worauf wir uns eigentlich alle gefreut haben. Also auch das,
glaube ich, jetzt muss man klar sagen. Jetzt kenne ich die Hintergründe nicht. Grundsätzlich kann man ja sagen, dass Magdeburg gerade bei frühen Wettkämpfen im Jahr, die waren ja tatsächlich, glaube ich, vor ein paar Wochen auch in der Höhe, probieren natürlich wahnsinnig viel aus, gerade in Bezug auf Umfang. Da weiß ich natürlich nicht immer, wie sein derzeitiger Trainingsplan auch mit seinen Zielen einhergeht, dass er auf jeden Fall bei den deutschen Meisterschaften den Titel über 800 Meter Kraul holen möchte, oder sagt der Trainingsplan eigentlich, hör mal, lasst uns lieber den Titel vielleicht in Paris angreifen, als dass wir hier einen Sven Schwarz zu 100% besiegen.
Ah, ich glaube, sonst meldet er die 800 Meter Freistil nicht. Das glaube ich nicht. Also gerade, die werden noch miteinander reden. Er wird wissen, dass Sven das geschwimmt. Und dann werden sich beide mal tief in die Augen gucken und sagen, ja komm, mach mal ein gutes Rennen. So, Johannes war klar, dass er nicht da ist, wegen Abiturprüfung.
Ja, aber war das schon von Lukas Mertens alles, was wir von ihm dieses Jahr zu sehen bekommen? Oder nee, ist da mehr?
Da ist noch mehr. Ja. Da passiert noch was Richtung Paris. Ja. Bei allen.
Ja. Bei Sven auch?
Ja, deutlich? Auf jeden Fall. Oh, ja. Okay. Ja. Sven hat so, also, ich sage, er hat immer noch so wenig Training durch den ganzen Bundeswehrlehrgang. Also, er nimmt es mit. Er hat natürlich die Basis aus Paris, aus Singapur. Der hat ja nicht das Schwimmen verlernt, und man, nur weil du 3 Monate nicht im Wasser bist, heißt das nicht, dass das Herz nur noch halb so groß ist, ja. Das ist ja ein falsches Bild. So, das kriegt man ja auch relativ schnell wieder aufgebaut. Der sagt, Sven, ja, jetzt geht's nochmal in die Höhe und dann Richtung Paris. Ich meine, das sind noch fast 4 Monate, 3,5. Ne, es ist irgendwann im August, also was weiß ich, irgendwas 4 Monate. Das ist ja viel Trainingszeit, also da fließt ja noch einiges, die Überlaufrinne runter. Da ist bei beiden noch Luft. Ich habe viel eher die Frage im Kopf, wie Johannes damit umgeht, jetzt hier als, naja, er wird immer der Europarekordler sein, in jedem Vorbericht.
Ja.
Ob ihn das irgendwann hemmt.
Der hat jetzt diese Last auf der Schulter. Ich habe gehört, entweder ist er krank oder ist im Abi gewesen, was von beiden stimmt.
Beides. Beides. Ah. Er war erst im Abi, sollte am Wochenende schwimmen, hat dann aber abgemeldet, weil krank. Ja. Sonst wäre aber die 200 noch dabei gewesen. Das wäre noch witziger geworden.
Ja, aber wie gesagt, also das ist der Hauptgrund, warum ich dieses Rennen rausgesucht habe, gerade im Hinblick auf Paris, die Europameisterschaft. Ja. Da werden wir viel Freude haben. Wir werden erstmal dieses Battle haben, um überhaupt ins Finale als Deutscher zu kommen, weil nur 2 weitergehen werden. Und wir werden ja mehr als 2 voraussichtlich im Finale haben können. So sieht's im Moment danach aus. Und dann kann das auch ganz schnell passieren, dass wir einfach ganz oben auf dem Treppchen stehen und auch noch einen 2. Platz mitnehmen.
Es werden richtig eklige Vorläufe, weil alle 4 da ins Finale kommen können wollen. Für mich übrigens immer noch am meisten unterschätzt hier und am wenigsten respektiert Olli Klemet.
Ja,
der über die 200 bis 1500 bis ins Freiwasser auf Top-Niveau, auf Finalniveau operiert. Warte, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, was er die 200 Meter Freistil. Ich möchte das nicht unerwähnt lassen, weil ich finde das immer so schade, dass er da ähnlich wie Moritz immer so ein bisschen untergeht. Der ist in der 4x2-Staffel qualifiziert, weil er auch eine 46,8 schwimmen kann.
Ja, ich würde nochmal deinen Ball aufnehmen. Du sagst, die Jungs können und wollen ins Finale. Ich glaube, das Wollen ist in dem Fall stärker, weil Können, das steht außer Frage. Ja. Und dann wird es halt wirklich auf die mentale Fassung herauslaufen, dass vielleicht dann wirklich so ein Oliver Klemet da von hinten einfach das Feld aufräumt, wenn einer von den 3 einfach Muffensausen hat und diesen Vorlauf mental erstmal versaut, irgendwie zu schnell angeht oder komplett seine Pacing-Strategie über Bord wirft und er ist dann sozusagen der lachende 3., 4. beziehungsweise er wäre dann der Zweite, um dann ins Finale zu kommen. Aber das wird ein wahnsinniger Wettkampf zwischen den Jungs.
Ja. Gut, dann haben wir hier bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin insgesamt ein Team von 41 Sportlern. Also ich bin auf 41 gekommen, vor Ort hieß es mal, es sind 42. Möglicherweise habe ich irgendwo einen übersehen. Man mag es mir verzeihen, ich werde sie jetzt auch nicht alle vorlesen, aber es sind 41 Sportlerinnen und Sportler, die eine Einzelnorm erfüllt haben. Wir haben alle Staffeln qualifiziert. Wir haben über die 100, 200 Meter Freistil bei den Frauen zu viele Sportlerinnen mit Normzeiterfüllung. Über die 200 Meter sind es 6, über die 100 Meter sind es 5. Und es gibt sogar Qualifikantinnen, die zu jung theoretisch waren, nämlich mit Jahren 2008, 2009, Linda Roth, Mietja Bauer, 100 Rücken, Linda über mehrere Strecken, 2008er Jahrgang, und Juliana Butler vom SC Magdeburg, Jahrgang 2009, hat sogar die U23-Norm über die 400 Meter Freistil erfüllt und wäre theoretisch startberechtigt dort in Paris. Das wird also eine XXL-Vorschau, und damit einmal Grüße raus an Merle, wenn wir uns dann Richtung August zusammensetzen und das Ganze vorbesprechen.
Aber ich glaube, wir sind ein Heidenspaß. Die Verteilung, es sind deutlich mehr Männer wie Frauen, oder? Um nochmal den Punkt zurückzukommen, wie stark wir im Frauenbereich sind, ja.
Sind es, kann ich dir sagen, es sind bei den Männern, bei den Männern sind es 50 Starts und bei den Frauen sind es 36 Starts. Die Einzelpersonen habe ich jetzt hier gerade nicht parat. Aber ja, es sind da deutlich mehr Männer als Frauen. Die meisten Starts, weil das fand ich extrem überraschend, möchte ich auch noch kurz als Statistik, bevor wir dann hier gleich den Deckel drauf machen in der 90-Minuten-Marke. Die meisten Starts hat Maja Werner mit insgesamt 5 Einzelstarts, 200 bis 1500 Kraul und 200 Rücken, dazu ein Start in der 4x200 Staffel. Und bei den Männern ist es anhand der Starts Timo Sorgius, 100, 200 Rücken, 100, 200 Freistil und die beiden Staffeln 4x100, 4x200 Kraul. Dahinter Lukas Mertens, Olli Klemet mit 4 Einzelstarts und 200 Meter Freistil Staffel. Ja, also können wir uns drauf freuen. Man darf der DSV den ganzen Zug chartern, um alle mit dem Samtbetreuerteam dorthin zu karren. Es wird auch eine ganz schöne Betreuungsaufgabe, die da zu leisten ist, gerade mit so vielen Neulingen und Jungaktiven, die das erste Mal international dabei sein werden.
Ist aber, glaube ich, auch richtig. Ich bin ja ein ganz großer Verfechter davon, zu Olympia gehört eigentlich nur derjenige, der Aussicht aufs Finale hat. Bei Europameisterschaften sehe ich das anders, sehe ich das genauso, wie der Deutsche Schwimmverband das macht. Das ist eine Bühne, wo wir uns ausprobieren können. Ja. Das ist eine Bühne, wo wir 4 Schwimmer pro Strecke mitnehmen können, die sich dann um das Finale betteln, um mal internationale Luft zu schnuppern. Das sehe ich bei einer WM und Olympia nicht mehr so.
Absolut, bin ich voll dafür. Alle mitnehmen, alle starten lassen. Ob die ganze Woche da bleiben oder nicht, müssen andere dann entscheiden. Das ist mir völlig egal. Aber Qualifikation ist Qualifikation und dann bitte auch auf den Startblock stellen. Bin ich voll bei dir. Joscha, hast du noch ein paar letzte Worte?
Nee, es bleibt mir eigentlich nur zu sagen, dass mir das unheimlich viel Spaß gemacht hat. Danke nochmal für deine Einladung. Es ist selten so, dass ich in einem Raum sitze, der keine 32 Grad hat, wie so ein stickiges Hallenbad irgendwo in Deutschland, und mir zugehört wird, ohne dass ich in meine Pfeife tröte. Also ja, wunderbar.
Ja, es war kein einfaches Unterfangen, all diese Bilder, Schwimmszenen in Worten darzustellen. Ich glaube, es ist uns sehr, sehr gut geglückt. Ich sage herzlichen Dank für deine Expertise und freue mich, wenn wir das dann Richtung Europameisterschaften neuerlich stattfinden lassen. Sage herzlichen Dank, Joscha Neulo, für deine Expertise, und dann bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne. Bis demnächst.
Ciao.